Wichtig, glaube ich, ist zu wissen, dass diese ganze AI-Readiness ja erstmal über die Use Cases geht, wie bereits angesprochen, und über die Führungsebene. Da treten jetzt nicht die riesen Kosten auf. Also von dieser AI-Readiness sind das nicht die Kosten. Die Kosten sind später die Anwendung und was mache ich damit.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punkt Genau. Heute die 82. Ausgabe. Ich bin Simir Fersadi, Interim Manager für Finanzen, Rechnungswesen und Controlling. Und seit Anbeginn meines Berufslebens begleite ich Unternehmen in Veränderungssituationen. Seit 8 Jahren intensiver. Und was ich in den letzten 8 Jahren immer wieder sehe, ist ein Muster. Vorstände folgen der Empfehlung von Beratungsfirmen. Sie investieren in KI-Projekte. Sie haben hohe Erwartungen. Große Budgets. Doch dann scheitern die Initiativen nicht an der Technologie, sondern daran, dass das Unternehmen nicht bereit war, sie zu tragen. Das ist nämlich das Thema, worum es heute geht. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, der darin fachlich und inhaltlich sehr versiert ist. Es geht nicht darum, können wir es technisch, sondern es geht, sind wir wirklich bereit. Mein Gast ist heute Daniel Niederberger. Er arbeitet mit Führungskräften dort, wo Strategie auf Verantwortung trifft. Daniel, danke, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen lieben Dank, Simir. Ich freue mich sehr für die Einladung, hier bei deinem prominenten Podcast zu Gast zu sein.
Daniel, lass uns gleich in medias res gehen. Ich habe ein bisschen mich vorbereitet und ich habe in dein C-Level Playbook for Growth gelesen. Und da hast du einen ganz klaren Fahrplan aufgezeigt. Und du betonst, es fängt nicht bei der Technologie an. Wo denn dann?
Ja, das ist richtig. Es fängt generell immer bei den Menschen natürlich an. Das heißt, man braucht erstmal einen Plan, wo man hin möchte. Das muss natürlich hauptsächlich auch von der Unternehmensleitung oder von der höheren Ebene kommen. Das heißt, was möchte ich bei einer strategischen Transformation, das sind wir jetzt noch nicht unbedingt mit AI erreichen, möchte ich mich restrukturieren? Möchte ich in neue Produktfelder, in neue Anwendungen, in neue Märkte? Möchte ich mich vielleicht organisatorisch neu aufsetzen? Das sind die Grundfragen, um die es geht. Und da natürlich AI hier eine sehr, sehr zentrale Rolle spielt, und das ist auch aus den ganzen Gesprächen, die ich mit Entscheidern führe, absolut eines der drängendsten Themen aktuell, muss das natürlich jetzt hier zusammengedacht werden. Und damit ist eine strategische Transformation auch immer eine AI-Transformation. Da habe ich mich eben etwas damit beschäftigt, auch im Rahmen von Kundenprojekten, aber natürlich auch etwas auf der theoretischen Ebene, auch teilweise mit wissenschaftlichem Bezug, was hier Best Practices sind, und habe da einige Erfahrungen auch bereits machen dürfen.
Daniel, aber jetzt mal ganz ehrlich, ein C-Level Playbook for Growth. Ganz ehrlich, wie kommt man auf so ein Buch oder beziehungsweise einen Artikel? Was ist in deiner Ausbildung passiert, was ist in deinem beruflichen Werdegang Entscheidendes vorgefallen, dass du gesagt hast, jetzt bringe ich das mal zu Papier?
Ja, spannende Frage. Ich glaube, das eine hat das andere ergeben. Ich habe Ingenieurwesen mal studiert, dann BWL, MBA gemacht, habe auch für Startups gearbeitet, viel im Ausland. Ich habe mich dann noch relativ intensiv mit Software und Updatability auch von Autos beschäftigt. Also ich habe versucht, immer diesen großen Bogen irgendwo hinzubekommen, und ich habe immer ein Muster da entdeckt, und das Muster ist natürlich, dass meistens in der Leadership oder auch bei der Company Organization das große Problem liegt. Und ich bin jetzt bald 20 Jahre Unternehmensberater und habe da natürlich wahnsinnig viele Firmen und auch C-Level-Leute getroffen und kennengelernt, und da sieht man dann doch irgendwelche Muster, gerade in dem Hauptbereich, wo ich unterwegs bin, das ist eben Automobil, Maschinenbau, industrienah und Hightech. Da sieht man dann doch ähnliche Themen, auf die man da stößt. Und ich habe das eben ausgearbeitet, weil es ein bisschen auch ein Blueprint aus meiner Erfahrung ist und auch ein Playbook, das ich auch mit Kunden bereits aktiv verprobe. Und das ist sehr, sehr gut bereits angekommen, wird natürlich auch noch weiter verbessert.
Und wenn du in ein Unternehmen reinkommst, dann ist mal die erste Frage sofort, was für ein System brauchen wir? Ne? Nicht die Frage wird nicht gestellt, was brauchen wir, um damit umgehen zu können, ja? Sondern es geht halt immer mehr in die andere Richtung. Und wenn du gerade mal so den Finanzbereich anschaust, irgendwie so in meiner Anfängen wurde immer mit DATEV und SAP gestartet, irgendwie so. Und dann wurden da drumherum, haben sich zig Produkte entwickelt, ob das nun Lucanet ist, das, was mir jetzt so als erstes einfällt, oder andere ERP-Systeme. Und von daher weißt du dann immer nicht genau, wie die Unternehmung eigentlich darauf reagiert, beziehungsweise können die damit umgehen. Und deckt sich das dann irgendwie mit dem, was du da siehst, zu deinem Thema?
Ja, das ist also der Finanzfall, den du gerade schilderst, der ist sehr analog auch hier zu sehen. Die Entscheiderebene kommt natürlich sehr oft von dem Thema, okay, AI ist ein großes Thema, Digitalisierung ein großes Thema. Wie kann ich das erstmal angehen? Okay, ich suche mir jemand aus, der hier ein Tool anbietet oder irgendwo eine Softwarelösung für mein Unternehmen, kaufe das dann und gebe es quasi aus gewisser Großzügigkeit auch den Mitarbeitern nach dem Motto, beschäftigt euch damit und setzt es auch sinnvoll um. Das ist eine relativ häufige Entscheiderperspektive, die ist aber aus meiner Sicht grundfalsch, weil eigentlich muss ich ja auf der Entscheiderebene auch mal überlegen, wie ich bereits kurz gesagt habe, wo bin ich und wo will ich hin. Die Ausgangslage von Firmen, auch um AI-ready zu werden, die ist sehr, sehr unterschiedlich. Das hängt sehr viel damit zusammen, was habe ich bereits gemacht im Bereich der Digitalisierung. Es gibt Kunden, die haben noch nicht mal vernetzte ERP- oder CRM-Systeme, das heißt noch nicht mal eine einheitliche Datenbasis. Und das ist so eine Art Grundprinzip, was ich natürlich brauche, um überhaupt danach mit irgendwelchen weiteren Tools weitermachen zu können. Das heißt, eigentlich geht der Prozess viel, viel früher los. Ich muss mir überlegen, was habe ich an technischer, aber auch natürlich an Leitungscapability, welche Bereiche sind vielleicht mehr oder weniger bereits digitalisiert. Das ist jetzt auch kein neues Thema, aber dennoch sind die Unterschiede hier von den Firmen als auch innerhalb der Firmen, Stichwort verschiedene Standorte, recht groß. Und dann muss ich natürlich, das ist der zweite Part, mir überlegen, was will ich eigentlich damit erreichen? Ich kann natürlich mit AI theoretisch ganz viel machen. Will ich jetzt Richtung Produktoptimierung gehen, Sales Quality? Sales Quality sind jetzt in den letzten Jahren so die prominentesten Use Cases gewesen. Ich kann natürlich auch sehr, sehr stark in neue Produkte gehen, neue Produktentwicklung, vielleicht meine Komplexität reduzieren. Ich kann das auf der Logistikebene machen. Ich kann auch in deinem Feld natürlich in der Finanzwirtschaft kann ich hier auch einige Themen im Controlling vereinfachen. Also das sind die Fragen vorab und man könnte es vielleicht auf ein Wort bringen. Das ist das Thema Use Case. Welche Use Cases möchte ich denn angehen?
Ja, das erklärt ja ziemlich viel, Daniel. Und wenn ich als so Interim-CFO jetzt in Unternehmen reinkomme, die stecken irgendwie gefühlt in unterschiedlichsten Transformationsprozessen, noch nicht in dem Transformationsprozess, sondern in unterschiedlichen, genau wie du gerade so schilderst. Und dadurch gerät natürlich auch immer die Liquidität unter Druck. Ja, das ist also wirklich ein Thema. Und wenn du den Finanzbereich anschaust, da sind die halt massiv unter Druck. Und trotzdem werden natürlich diese AI-Projekte gestartet. Und die Frage ist natürlich dann nicht irgendwie, ja, kostet es dann viel oder so, sondern es geht dann mehr um die Frage, kann das Unternehmen das tragen? Das ist so das eine. Aber ehrlich gesagt, es geht ja nicht nur um das Finanzielle, sondern um das Mentale und kann das System so ein bisschen das alles aushalten, ne? Und wenn du schaust, manche verstehen ja gar nicht letztendlich, was so hinter dem ganzen Projekt, das so in Zusammenhang mit AI steht, inhaltlich steht, ja, und dann geht natürlich auch das Vertrauen, was einer der größten Schlüssel für solche Erfolgsgeschichten dann ist, geht dann verloren. Und dann ist natürlich die Frage an dich, Daniel, wenn man mal so zurückblickt auf ganz all deine Projekte, sehe ich das zu pessimistisch oder wie ist da so deine Erfahrung?
Kann ich unterstreichen, Semir, komplett. Ich brauche einfach, also wenn ich eine AI-Readiness haben möchte, hat diese viele Dimensionen. Die Tool-Frage oder die Software-Frage oder auch die Tool-Orchestrierung, das sind ja meistens verschiedene, die man benötigt, das ist nur ein Aspekt. Ich komme eben am Ende von der Datenqualität, von der Datenverfügbarkeit, von dem Data Lake, von der Datenaufbereitung. Ich muss mich sehr, sehr stark damit beschäftigen, welche Use Cases, in welchen Bereichen möchte ich überhaupt angehen. In Klammer gesprochen, da gibt es auch unterschiedliche Effizienzgrade und auch nicht alles macht heute Sinn. Manche Dinge werden noch ein paar Jahre brauchen. Und dann kommt auch der kulturelle Aspekt noch mit dazu und der Führungsaspekt. Ich muss nämlich auch meine Mannschaft und die ganzen Mitarbeiter, und da ist auch bereits das Management teilweise mit dabei, mitnehmen und diesen Prozess nicht nur begleiten mit denen, sondern die sind ja auch aktiv Betroffene. Also das ist ein relativ großes Thema. das Tool, die Toolentscheidung, die steht eigentlich sehr am Ende. Und das ist auch der Grund, warum viele Firmen hier jetzt momentan, glaube ich, unnötigerweise oder sinnloserweise teilweise auch Finanzmittel ausgeben, weil sie gar nicht genau wissen, was ist eigentlich der Case, was mache ich denn mit diesen Tools? Erster Punkt. Zweiter Punkt, wie können die Mitarbeiter überhaupt sinnvoll damit umgehen? Und der dritte Punkt ist der allerschlimmste, wie baue ich das in meine gesamte Prozesslandschaft ein? Das klappt dann ja oft auch nicht.
Also was du da so ein bisschen antiefst, ist auch so das Thema Agilität. Und jetzt habe ich ja vor Jahren die Scrum Master Ausbildung gemacht. Und wenn du so ein bisschen, jeder redet so über Agilität, manche wissen gar nicht, was das eigentlich bedeutet für das Unternehmen. Ja, das ist ja nicht nur in Software-Teams gang und gäbe, sondern mittlerweile auch in anderen Bereichen zu finden. Und Agilität, und das ist das, was du ja gerade angesprochen hast, ist ja irgendwie auch so eine Art Haltung. Und mit Unsicherheit dann irgendwie umzugehen. Und wenn man sich dann in den Dailies trifft, dann kann man ja wirklich immer wieder nachjustieren. Was führt mich dann zu der nächsten Frage? Weil bevor so ein Plan an der Wand hängt und keiner sich irgendwie dran hält, beziehungsweise irgendwie am Ende jeder feststellt, oh, wir sind ja schon mittlerweile 5 Kilometer vom ursprünglichen Ziel entfernt. Die Frage an dich natürlich, wie bringst du das eigentlich in die Vorstände? Weil wenn ich so mich recht erinnere, da gab es mal so ein Projekt, da hieß es dann, ja, wir machen das nicht, das macht die Firma. Ja, der Vorstand hat sich da so bewusst ausgeklammert. Ich meine, da hast du halt keine Fragen mehr. Aber wie schaffst du es, dass auch die Vorstände diesen Kulturwandel mittragen?
Ja, das ist ein nicht ganz einfaches Thema, kann man sagen. Man wird, wenn man mit Geschäftsführern redet oder eben auf der Vorstandsebene, meistens konfrontiert erstmal mit einem großen Portfolio an potenziellen Herausforderungen und Problemen, die die Leute grundsätzlich einfach ab dem Moment, wo man spricht, haben, weil die dann alles auch natürlich rauslassen. Und natürlich, wenn wir jetzt mal die ganze Weltlage sehen und welche Herausforderungen es gibt, Zölle, Logistikketten, Mitarbeiter, Qualifikation, Talentverfügbarkeit etc., die Liste ist grundsätzlich für viele Firmen, gerade im Industriesektor oder im Hightech-Sektor, wo ich hauptsächlich unterwegs bin, ist sehr lang. Das ist erstmal der Status quo, den die Leute eh auf dem Schreibtisch haben. Und dann kommen natürlich noch dramatische Veränderungen hinzu, wie du es auch bereits gesagt hast, dass die Welt eben deutlich weniger planbar ist. Jetzt haben wir in den 10er Jahren, glaube ich, teilweise etwas überagil, wenn ich das so sagen darf, reagiert und haben geglaubt, wir könnten alles nur noch innerhalb 4 Wochen Sprints regeln und anpassen. Das halte ich auch für falsch, ganz ehrlich, weil gerade wenn du ein technisches Produkt hast oder einen technischen Bezug, ist einfach die Komplexität der Entwicklung und der Absicherung, der Reife, der Updates nicht ohne weiteres komplett immer änderbar. Und nebenbei gesagt, das muss ich auch nicht. Also was sich herausgeprägt hat und womit ich immer recht gut Erfolg habe, ist dieses Thema Agile Strategy. Das heißt, ich ermuntere die Leute wirklich, ihr braucht eine Planung, ihr braucht eine strategische Roadmap. Vielleicht nicht die eine, aber doch zumindest 2 oder 3 strategische Optionen. Und in denen könnt ihr dann gerne agil unterwegs sein. Also weil natürlich habe ich da einen gewissen Spielraum. Aber bitte nicht Agilität mit Chaos verwechseln. Weil das führt am Ende in der Firma zum Untergang und auch der Kunde wird das nicht mehr verstehen. Das ist jetzt so mal die Ebene, die man davor machen muss. Und dann kommt natürlich das Thema AI, was wir jetzt auch andiskutiert haben, natürlich noch on top. Wie kann natürlich AI oder die AI-Readiness erstmal erreicht werden? Das ist ja für viele Firmen, da machen wir uns, glaube ich, nichts vor, ist das ein sehr komplexes Thema, wo auch das C-Level nicht unbedingt jetzt, sag mal, grundsätzlich die größte Kompetenz dort hat. Das kann man den Leuten, glaube ich, auch nicht übel nehmen, weil es einfach relativ neue Themen sind, ja, die natürlich auch ganz anders funktionieren. Das heißt, ich habe hier natürlich auch auf dem C-Level eine gewisse Awareness-Thema und natürlich auch ein grundlegendes Verständnis, dass ich an Inhaltlichkeit, vielleicht auch an technischer Funktionalität von AI und Anwendung brauche, um dann überhaupt die Sensibilisierung in die Firma reintragen zu können. Ein praktisches Mittel, was sich da sehr gut bewährt hat, sind aktiv gemanagte Stakeholder Boards. Das heißt, wir nehmen Kernleute in Diskussionsgruppen mit auf. Das ist teilweise mit C-Level, teilweise wird das C-Level auch nochmal separat natürlich hier in der Kommunikation eingebunden, aber das sind dann Arbeitskreise, wo wirklich zentrale Keyplayer, das können Führungskräfte sein, das können auch zentrale Experten sein oder Leute, die bereits eine sehr hohe Qualifikation, Expertise auf dem Thema haben oder auch Leute, die komplett dagegen sind. Das ist dann leider etwas anstrengend, aber ich versuche, die in so einen aktiv gemanagtes Stakeholder Board mit reinzubringen, mit einem periodischen Treffen, jede Woche, je zwei Wochen, je nachdem, wie der Kunde da dann auch offen ist und es kapazitätsmäßig geht, um eben hier zu erreichen, dass die gesamte Diskussion über die AI-Readiness, die wir jetzt gehen, dass die in einem kontrollierten Rahmen stattfindet und nicht der Flurfunk oder etwaige technologische Probleme, nicht vorhandene Use Cases, eben das Projekt irgendwo torpedieren und abschießen. Weil machen wir uns nichts vor, das Thema ist teilweise auch sehr negativ belegt, ja, Stichwort Arbeitsplatzabbau und so weiter. Und da ist so eine gemanagte Runde, ist ein sehr, sehr gutes praktisches Instrument, hier mit den Menschen in Diskussion zu gehen und auch Probleme auszuräumen, Chancen aufzuzeigen.
Ist das dann in Summe so ein bisschen zu deinem, von dem du ja oft sprichst, kognitiver Kompass? Ist das so dieser Masterplan, den du dann als kognitiven Kompass definiert hast? Ist das sowas?
Ja, könnte man, glaube ich, so zusammenfassen, ja. Also das ist auf jeden Fall ein Element, das ich fast immer mit reinbringe, weil sich es einfach bewährt hat. Man kommt über die Gespräche mit der Geschäftsführung, man geht dann in diese Stakeholder Boards, das ist das Zweite. Und das Dritte ist dann natürlich auch die fachliche Diskussion mit den Leuten, die dann im besten Fall aus allen Funktionen kommen, das heißt, ne, Entwicklung entlang der Wertschöpfungskette, Finanz, Produktion, Logistik, um dann eben hier nach den Use Cases zu gehen. Das ist dann das Operative. Aber du musst zwingend die beiden anderen Sachen, also C-Level, abholen und sensibilisieren und auch diese aktiv gemanagten Boards, damit du auf der dritten Ebene überhaupt den Freiraum hast, ohne große Interaktion und Störungen hier inhaltlich was zu tun.
Jetzt muss ich dir mal doch nochmal konkret fragen, weil wenn du jetzt mal so denkst, so ein CFO, der macht Planungen, ja, Liquidplanung, Rentaplanung, Bilanzvorschauen und so weiter, das sind alles relativ enge Korsetts, ja, jetzt kommt der in so eine Runde mit dir, aus dem Denkmuster, ich mache Monat für Monat meine Planung, ja, jetzt muss ich ein bisschen anpassen, vielleicht mal nachjustieren, aber der hat quasi in seinem Kopf ein Schema. Wie gehst du, und dann hast du jetzt gerade gesagt, naja, da sind dann möglicherweise auch so erste Widerstände, mit denen man halt umgehen muss. Aber ganz ehrlich, wenn du jetzt so ein CFO diese Flexibilität vermitteln musst, ohne dass der das als Chaos definiert, wie machst du das?
Ja, das ist in der Tat nicht einfach. Natürlich hat der CFO ja die Planung nach Umsatz und Kosten über längeren Zeitraum. Das muss man auch so tun. Und ich sensibilisiere dann halt auch, dass wir vielleicht in dieser Agile Strategy World, sag ich mal, auch hier vielleicht gewisse Szenarien haben. Man muss ja auch da bedenken, wir reden jetzt ja aus Finanzsicht gesprochen, nicht nur, dass der Umsatz dann dramatisch rauf oder runter geht. Die Szenarien sind oft gar nicht so weit auseinander, was die reinen Zahlen angeht, aber natürlich von der Produktausrichtung oder von der Kostenallokation gibt es Unterschiede. Am Ende habe ich natürlich unterschiedliche KPIs auch auf der Finanzebene. Aber das ist eben ein Bereich, der auch den Finanzleuten zunehmend nachvollziehbar erscheint, weil die sehen natürlich ja auch, Stichwort, wie schnell verändern sich Absatzmärkte, wie schnell verändern sich Lieferketten, auch Kostenstrukturen, das Thema Zölle ist da jetzt hier mal genannt. Das ist ein bisschen ein Lernprozess für alle. Wir haben natürlich ganz logisch, ich sag mal, finanzielle Boundary Conditions, das ist natürlich klar, in denen wir auch operieren können oder halt auch müssen. Wichtig, glaube ich, ist zu wissen, dass diese ganze AI-Readiness ja erstmal über die Use Cases geht, wie bereits angesprochen, und über die Führungsebene. Da treten jetzt nicht die Riesenkosten auf. Also von dieser AI-Readiness sind das nicht die Kosten. Die Kosten sind später die Anwendung und was mache ich damit? Ja, also irgendwo in firmeneigene KI-Systeme, Large Language Models mit aufzubauen, das sind dann die wirklichen Kosten plus natürlich auch die iterative Verbesserung. Da machen die Finanzleute, ich sag mal, im Regelfall wenig Stress, weil eigentlich würden sie sofort irgendwelche Tools kaufen, hätten sie ja fast die gleichen Kosten, nur dramatisch weniger Output, weil die Leute eben, ich sag mal, in vielen Fällen auch ein bisschen sich selbst überlassen sind, weil die proaktive Führung, wie man, was man damit macht, wie man es anwendet, ja, eben fehlt.
Ah, okay. Ich bin ja immer so ein Freund von klein anfangen. Ne? Einfach so ein kleiner Prototyp oder in so einer kleinen, in sich geschlossenen Business Unit quasi anzufangen, um dann erstmal zu sehen, was passiert da. Ich habe da so im Kopf so den einen oder anderen Fall, den ich tatsächlich schon mal auch mit am Rande so begleitet habe, wo dann letztendlich dann das so dann überschwappt in die gesamte Organisation. Ne? Wie siehst du das denn, wenn du quasi, würdest du auch eher dann im Kleinen beginnen und dann größer es werden lassen wollen? Manche fangen ja dann wirklich, die steigen ja wirklich dann ganz groß ein, ja, und so, und wollen sich vielleicht auch verewigen. Ich weiß es immer nicht genau. Aber ich bin immer ein Freund davon, im Kleinen anzufangen. Wie siehst du es?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil die Scheiternquote ist aktuell relativ hoch und die Erwartungen sind aktuell von vielen einfach overhyped. Damit will ich nicht sagen, dass AI eine zentrale Veränderung sein wird. Das ist es absolut. Das ist die größte Veränderung seit dem Internetzeitalter. Aber ich kann eben hier jetzt über diese Alignments und Stakeholder Boards, kann ich dann, wie gesagt, einen ruhigen Safe Space entwickeln, um Use Cases zu entwickeln. Und jetzt gehen wir es mal praktisch durch. Wir entwickeln einen Use Case und wollen die Produktentwicklung optimieren mit AI. Ja, das heißt, ich brauche dann hier eine Datenbasis von Produkten, die ich aktuell habe. Ich muss überlegen, wo habe ich vielleicht die größten Probleme bei der Entwicklung, wo habe ich auch Anpassungen, die der Kunde oft möchte, Stichwort Individualisierung oder auch solche Pain Facts wie die Erstellung von irgendwelchen Bauteillisten, Stückzahllisten, Abgleiche mit Lieferantenverfügbarkeit. Da habe ich eine ganze Menge Möglichkeiten mit einer sinnvollen KI, die auch mit einzubinden. Natürlich auch, indem ich viel mehr Themen noch vorher simuliere, bevor ich sie vielleicht in Prototyp mache. Und wenn wir das mal haben, das kann man relativ einfach erstellen, dann kleinere Prototypen, auch mit kleinen Gruppen, 10 Leute Maximum, die dann mal damit arbeiten und erstmal intern Piloten machen, beispielsweise ein neues R&D-Projekt und dann vielleicht, wenn jetzt in meinem Beispiel auch der Lieferant mit dabei ist, diesen auch gleich mit onboarden. Aber eben auch beim Lieferant muss man halt die Connection durch aktive Kommunikation dann machen, dass da 1-2 Leute eingebunden sind nach dem Motto, hey, wir testen gerade hier ein AI-Projekt, das hätte ja auch für dich Vorteile, lass uns da doch bitte eine kleine Working Group aufsetzen und wir freuen uns, wenn du da mitmachst. Das wird in Zukunft unsere Lieferantenbeziehung auch verbessern. Und damit kann man in solchen kurzen Zyklen, und dann sind wir wieder bei der Agilität, die du vorhin auch genannt hast, kann man dann natürlich innerhalb von wenigen Wochen oder vielleicht auch wenigen Monaten signifikant Erfahrung machen und dann natürlich iterativ verbessern. Das wäre auf jeden Fall mein Blueprint. Und dann ist die Scheiternquote nach einem halben Jahr relativ klein. Und dann kann ich es ausrollen. Am besten natürlich im gleichen Fall, zum Beispiel jetzt R&D und Lieferantenbeziehung gekoppelt in einem größeren Umfeld. Das heißt, ich binde einfach mehr Entwicklung an, mehr Abteilungen. Ich bleibe aber bei dem Use Case, ganz wichtig. Ich mache dann einen zweiten Use Case vielleicht mit einer zweiten Gruppe auf. Aber die Gruppe arbeitet bitte erstmal an dem Use Case. Weil es geht ja nicht darum, 100.000 Sachen mit AI gleichzeitig zu machen, sondern es geht darum, dass die Firma damit umgehen kann und dass ich den dezidierten Output habe pro Use Case. Und wenn ich jetzt hier, das wissen wir alle, ich verzettel mich auch sonst, auch von den Kapazitäten. Man muss auch bedenken, dass die Firmen nur limitierte Kapazität haben an Menschen, die dem Thema entweder sehr offen gegenüberstehen, sehr gute Industry-Knowledge haben, die man unverändert dafür braucht und natürlich auch die Fähigkeit, hier so eine Transformation aktiv mit zu begleiten. Und die will man ja auch nicht verbrennen, die Leute.
Naja, nee, ist vollkommen korrekt. Ja, also ich sehe ja schon, Daniel, dass du ja schon auch so ein Fan von diesen kleinen Schritten bist, die dann wirklich in diesem abgeschlossenen Umfeld bis zu einem gewissen Grad, vielleicht, da kannst du vielleicht auch nochmal eine Einschätzung uns geben, wann dieser Grad, wann du rausgehst, erreicht es. Also gerade auch in diesem kleinen Case, weil ich glaube, wenn man das dann so macht, wie du sagst, man bestimmt die Leute, man holt sich vielleicht das ein oder andere kleine Budget und auch die Ressourcenbudgets, ja, also das ist ja das andere Thema. Aber wann, ich bin ja immer so ein Fan von diesem Pareto 80-20. Ne? Ich weiß nicht, wann würdest du in so einem Use Case rausgehen und sagen, das lass uns das jetzt mal live machen?
Ist ein guter Zielkonflikt, den du ansprichst, Tim, ja, auf jeden Fall. Pareto, glaube ich, ist eine gute Herangehensweise hier. Wir haben ja auch das Thema, rausgehen können wir früher, also 80% ist mal eine gute Lösung. Wir können jetzt in meinem Beispiel dann auch mehrere Lieferanten anborden oder vielleicht mehr Abteilungen zusammenarbeiten lassen über die AI-Tools. Damit würden wir vermutlich Effizienzgewinne erzielen oder vielleicht auch mehr kreative Ideen. Und natürlich wird da am Anfang auch noch irgendwas völlig schief gehen. Und dafür muss man auch ganz klar sagen, muss ich vielleicht sogar separate Leute abstellen. Das klingt ineffizient aus Kostensicht. Aber um diese Iteration und dieses Learning maximal schnell aufzubauen. Also wir wollen hier dann von den 70-80% einfach deutlich schnell in den Bereich kommen, wo der Kunde das auf jeden Fall akzeptiert. Das ist natürlich abhängig der Produkte, wenn ich jetzt Medizin oder Luftfahrt mache, natürlich ist das ein anderer Fall. Da wird man sensibler umgehen, weil einfach die Qualitätsquote einfach eine andere ist. Aber wenn ich jetzt, ich sag mal, im Maschinenbau unterwegs bin und keine absolut sicherheitsrelevanten Bauteile habe, mit denen ich vermutlich auch nicht anfangen würde, oder auch vom Kunde bereits Feedback-Themen, hier, schau dir das mal an, das finden wir nicht optimal, dann kann ich da, glaube ich, hier relativ rasch in einigen Monaten das erreichen und begleitet werden von Beratern oder Experten muss das permanent, das muss man sagen. Also das ist vielleicht kein Fulltime-Engagement, aber die Gefahr, dass hier Dinge entweder gestoppt werden, abgebrochen, die Erfolge sich nicht sofort einstellen, wäre fatal, weil das dann natürlich die ganze Aktivität und das Engagement und auch das vorher genannte Überzeugungssystem, sage ich mal, in dem Management kontrakarieren würde und damit natürlich auch separat eine zweite Kultur entsteht, die sagt, nee, klappt nicht, lass mal lieber. Also das muss aktiv begleitet und gemanagt werden von externer Seite, auch zwingend von externer Seite, weil da einfach eine gewisse Neutralität und eine kommunikative Instanz auch da ist über die verschiedenen Grenzen hinweg. Da reden wir dann mindestens, ich sag mal, über eine 6-Monats-Begleitung in einem gewissen Umfang.
Wir reden ja auch darüber, dass manche Unternehmen, die jetzt schon KI-Projekte gestartet haben, vielleicht gar nicht ihr Ziel erreichen werden und auch jetzt schon realisieren, wir sind gar nicht AI-ready. Und manche andere hingegen, die machen das möglicherweise in deinem Gedankengang und konsequent in einem Use Case, fangen mit einem kleinen Prototyp an. Aber da muss ich jetzt dann nochmal konkret nachfragen, vielleicht für den einen oder anderen, damit es mir klar wird, was sind denn die drei kritischsten Dinge, die ein Unternehmen tun muss, bevor es in AI investiert?
Also ich brauche auf dem Management, auf dem Top-Management-Level brauche ich ein gewisses Grundverständnis inhaltlicher Art. Wenn das jetzt vielleicht nicht gegeben ist, kann man das auch durch Trainings und Workshops relativ rasch erreichen. Auch auf dieses Thema, was kann die Technologie, wie kannst du es umsetzen, weil das interessiert natürlich die Entscheiderebene. Das ist absolut zentral richtig. Damit habe ich eine gewisse Autarkie auch von außen und muss nicht jedem, was wir eingangs hatten, jeder Tool-Entscheidung einfach so zustimmen, weil die vielleicht für mich nicht passt oder weil ich die 6-7 Schritte vorher gar nicht gemacht habe, um das sinnvoll zu machen. Also das ist ganz wichtig. Natürlich auch eine gewisse Qualifikation der Mitarbeiter. Es laufen gerade relativ viele Trainingsthemen auch, um einfach mal transparent das Thema zu erklären, die Möglichkeiten. Das kann man relativ schlank aufsetzen. Das sollte auf jeden Fall für dieses erweiterte Stakeholder-Board und natürlich auch für die Working Group, die ich erwähnt hatte, sollte da schon ein gewisses Niveau natürlich auch da sein. Das ist einfach ganz wichtig, damit man hier auch auf einem gewissen inhaltlichen Niveau diskutieren kann und auch die Gefahr vermeidet, das Thema kulturell wieder abzuschießen, was ich leider auch sehe, weil die Fehlerquote bei diesen, ich habe mal ein Tool gekauft und die Menschen können damit nicht umgehen, ich habe nur Geld bezahlt, kein Output, die ist aktuell relativ hoch. Und das zeigt mir halt eindeutig, dass dieses Thema Leadership, Capability, Enablement, Vertrauen schaffen, Kommunikation, das Ganze vielleicht auch ein bisschen von der Hype auf eine Sachebene runterzuziehen, ist eine sehr, sehr gute Entscheidung. Und wie gesagt, wir kommen da dann automatisch, und das ist das Gute, auch an vielen Verbesserungen in den Firmen so vorbei, Stichwort CRM, ERP-Anbindung, Datenqualität, die dann noch als IT-Projekte quasi nebenbei rausfallen, auf dem Weg zur AI-Readiness. Also das sind ganz, ganz wichtige Themen. Natürlich, es gibt noch so ergänzende Themen. Man kann natürlich auch clever mit Startups zusammenarbeiten, aber auch das, muss ich ganz klar sagen, muss zwingend moderiert sein, weil Startup kommt jetzt nicht unbedingt von einem Konzern- oder Mittelstands-Use-Case. Aber hier sind natürlich Möglichkeiten, auch noch die Agilität und die Blickreichweite ein bisschen zu vergrößern.
Viele Unternehmen rufen immer gleich nach einem Experten auf dem Thema AI und reflektieren nicht, so wie du es ja auch anregst und sagst, hey, was wollen wir denn eigentlich mit diesem Schritt? Warum machen wir das? Mit was muss ich mich tatsächlich schon mal auseinandergesetzt haben, bevor ich, wie gesagt, diesen großen Schritt dann tue? Ja? Gibt es denn überhaupt die Möglichkeit, das auf einer Seite runterzubrechen? Oder sagst du, ja, das ist es dann schon?
Nein, das sind ganz, ganz wichtige Themen, die du ansprichst, ja. Und das AI-Readiness oder AI-Setup sieht auch für viele Firmen ganz anders aus. Das hängt natürlich ab vom Produkt, von der Marktstruktur. Das hängt natürlich auch davon ab, wie digital ich bereits unterwegs bin, auch wie mein International Footprint aussieht. Habe ich eher komplexe Themen, eher einfache Themen? Bin ich eher Hersteller oder Lieferant? Das sind ganz, ganz große Themen, die da eingehen. Das heißt, ich kenne diese Konferenzen ja auch und da sprechen die Leute, machst du ein Projekt und ja, wir sind toll und so. Das ist leider halt ein bisschen vielleicht eine Ego-Show. Es ist ein bisschen negativ ausgedrückt. Aber darum geht es am Ende nicht. Also es geht wirklich darum, das Thema ist irrsinnig wichtig, das ist das wichtigste Thema unserer Zeit, aber das halt wirklich fürs Unternehmen passend anzuwenden. Und im Regelfall muss man schon sagen, haben viele Firmen da auch nur eine sehr eingeschränkte Capability intern. Das heißt, es lohnt sich auch hier externen Support zu Rate zu ziehen, allein schon für Management-Sparing, auch für eine Einschätzbarkeit von Use Cases, auch von realistischen Kosten. Das muss man auch sagen. Wir sind auch konfrontiert, dass oft Einkaufsabteilungen die Kosten auch von Tools gar nicht irgendwo hinterfragen oder in einer Relation sehen zu dem, was kann vielleicht dann rauskommen, sprich, was kann ich einsparen oder Effizienzgewinne erreichen. Also der Prozess, denn kann eine Firma natürlich auch separat gehen, aber das, sage ich mal, das traue ich aktuell eher wenigen zu. Das sind vor allem die Firmen, die eben bereits sehr stark im Digitalen unterwegs sind. Alles, was jetzt im industriellen und Hightech-Bereich unterwegs ist, insbesondere wenn es unter 2000 Mitarbeiter hat, würde ich sagen, empfiehlt sich das hier auf jeden Fall eine permanente Begleitung, die das Thema auch auf verschiedenen Ebenen diskutieren kann und in die Leadership-Mannschaft und auf die Expertenebene runterbrechen kann. Weil, wie schon angesprochen, diese Brüche in der Kommunikation, auch diese Frustrationserlebnisse, die es etliche Male bereits gibt, die können auch das Thema ganz negativ verzögern und das wäre dann richtig ein Problem.
Also das sind also drei Punkte, also Klarheit vor Technik, Selbstprüfung vor Investitionen und Prototyp vor Skalierung.
Ja, toll zusammengefasst, Semir. Genau, so könnte man es sagen. Und das ist leider nicht der übliche Weg, wie man es macht heute, leider.
Also es geht auch letztendlich auch um Augenmaß, ne? Und zwar in alle Richtungen gedacht eines Unternehmens, weil du sagtest gerade auch hier, der Einkauf, der dann einfach, ich sage es jetzt mal so überzogen, bestellt, ja, ohne wirklich zu wissen, nochmal rückzufragen, ist das denn wirklich mit unserem Datensatz, mit der Datenqualität ein Stück weit kompatibel? Ist da bedacht worden, ob das alles integrativ irgendwo umgesetzt werden kann oder? Also du liest ja dann auch in diesem Tech-Magazin immer wieder Move fast and break things, aber die Realität sieht ja immer wieder anders aus. Ne? Und das ist ja, glaube ich, schon nochmal so ein Punkt, wenn du so ein mittelständisches Unternehmen anschaust, so mit 200 Mitarbeitenden oder auch mit 500, da geht es halt auch um die Frage, wie halte ich den Laden zusammen, wie halte ich meine Leute bei der Stange, ohne dass ich hier das Vertrauen komplett verspiele, oder? Ja, also wie erlebst du es in deinen Projekten von den Größenordnungen? Haben wir dort mit Menschen zu tun, die halt wirklich diesen Rundumblick haben? Oder sagst du, Mensch, da brauchen wir doch noch mal ein bisschen, auch noch mal den einen oder anderen Gedanken und setzt dann auch darauf, dass du als Externer diese Unterstützung oder diese Lücke schließt, die da halt aktuell in deiner Wahrnehmung nicht gegeben ist?
Ja, ja, die Lücke ist, glaube ich, recht groß. Die Firmen haben aber da auch eine realistische Einschätzung. Da muss man sagen, das ist sehr gut. Die sehen, dass die Herausforderung natürlich, manche ergreift da auch ein bisschen Panik. wie bereits eingangs auch gesagt, haben die Firmen aktuell bereits mit dem normalen Business Management in dieser doch sehr volatilen Welt sehr, sehr viel zu tun. Und die Führungskräfte sind auch damit im Regelfall komplett ausgelastet. Das heißt, dass da als Führungskräfte auch noch irgendwo sich in diesem Thema groß weiter qualifizieren oder weiterbilden, das findet eher nur punktuell statt. Natürlich kann ich über Headhunter und so weiter auch solche CIOs oder so, als solche Positionen natürlich suchen lassen. Muss man dazu sagen, von den Leuten gibt es jetzt auch nicht so wahnsinnig viele. Die sind natürlich auch sehr, sehr gefragt und haben natürlich dann auch viel zu tun. Ich habe es auch angeführt, das sind Projekte, die eine gewisse Laufzeit haben. Das heißt, hier ist irgendwo auch ein Engpass an verfügbaren Experten da, selbst wenn ich die intern einstellen möchte. Und dann muss ich natürlich auch, wenn ich den intern einstelle, auch als großer Mittelstand natürlich auch unbedingt schaffen, dass ich diese kulturelle Vernetzung habe. Und das, da haben wir ja auch einige Beispiele in der Industrie- und Automobilwelt in den letzten 6, 7 Jahren gesehen. Das ist unglaublich schwierig, solche Leute, die dann sehr gut das Thema beherrschen und vorantreiben, dass die in der Organisation so verankert werden, dass der Drive von dieser Person oder von diesen wenigen auf die Organisation überschwappt. Das ist auch, muss man sagen, ein Kompetenzprofil, was jetzt diese Top-Experten oder CIOs nicht zwingend mitbringen. Das ist also oft eine ergänzende Kompetenz. Und da merkt man dann schon, ich komme eigentlich ohne diesen Brückenbaufunktion, komme ich eigentlich irgendwo nur schwierig vorwärts. Ja? Und es ist auch nicht so, dass wenn ich jetzt nur eine IT-Lösung mir anschaffe für mehr oder weniger Geld, dass ich dann, wie gesagt, morgen erfolgreich bin und die Mitarbeiter damit arbeiten. Ja, ich werde auch Probleme haben, das in den verschiedenen Funktionsbereichen zu alignen, die Daten zu alignen, die Ergebnisse. Also ich laufe da relativ schnell auf sehr, sehr große Probleme in den Firmen zu, die dann natürlich ja wieder Managementkapazität verbrauchen, ohne dass ich jetzt proaktiv in eine wirklich gute Richtung mich entwickle. Sondern ich bin dann wieder im Problem-Solving von irgendwelchen AI-Anwendungen. Also das kann wirklich ein Teufelskreis sein. Deswegen natürlich ist hier als Ratgeber, vielleicht auch Entscheider, kann man ganz klar sagen, der Aufbau von Kompetenz ist key. Mindestens mit Trainings, mit Workshops, mit Top-Management-Workshops und für die Experten oder für die höheren Führungsebenen mindestens. Das Ausprobieren auch mit kleinen Piloten ist auf jeden Fall key. Und nochmal auch dazu gesagt, da brauche ich jetzt auch nicht zwingend riesige Budgets dafür. Ich glaube, das ist alles noch abbildbar in dem, was in der Company Development sowieso bereits ausgegeben wird. Ich bin dann ja noch vor dieser Tool-Entscheidung. Das heißt, ne, Try and Error oder iterative Weiterentwicklung. Da kann ich natürlich auch mit, wie gesagt, mit Startups zusammenarbeiten, gegebenenfalls mit einer Hochschule. Aber das vergessen auch viele Firmen. Auch solche Netzwerke müssen aktiv gemanagt werden. Und ein typischer Mittelständler ist jetzt nicht unbedingt oder auch ein Konzern üblicherweise noch weniger wirklich gut darin, mit Startups zusammenarbeiten, weil einfach der Headcount, die kulturelle Art ist zu verschieden. Das heißt, ich muss auch hier wieder Brücken bauen, ne, um optimal die Kompetenz zusammenzubringen. Das ist manchmal auch nur auf den zweiten Blick irgendwie erklärbar den Leuten, aber wenn sie es dann mal irgendwie schlecht gelaufen ist, dann haben sie es relativ klar irgendwie selbst erlebt, ja.
Das ist ja immer das Thema, erst wenn du selber spürst, wie der Fault sich anhebt, wie er riecht, ja, dann wissen die Leute, okay, puh, das war jetzt wohl nicht so ganz korrekt oder so. Aber was ich hier doch mitnehme, Daniel, ist ja ganz klar, es geht ja nicht nur um die Frage, müssen wir es einführen oder können wir das Technische irgendwie stemmen, sondern es geht wirklich um die Frage, und das hast du ja hier mehrfach betont, sind wir bereit, diesen Schritt zu tun, können wir den auch tragen, sowohl kulturell, personell, ja, und neben den ganzen Themen, die dann auch sich herum entwickeln. Und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Daniel, also ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute hier uns zum Thema AI Readiness aufgeschlaut hast. Was müssen wir tun, wenn wir hier KI einführen wollen? Ich glaube, mit dem Daniel steht hier jemand am Start, der ja durchaus hier ganz klaren Blick drauf hat und weiß, wo die Probleme sind. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank, Sim. Das hat mir Freude bereitet.